Der Herr ist mein Hirte. Und wenn ich so anfange, in der Sozialstation oder im Pflegeheim, dann stimmen alle sofort mit ein. Alle wissen, wie es weitergeht. Auch wenn vorher mancher vielleicht ein bisschen geträumt hat, wenn ich anfange, dem Psalm 23 im Gottesdienst, in der Sozialstation oder im Pflegeheim zu beten, dann sind fast alle dabei. Diese Worte, Psalm 23, die kennen die Leute. Die kennen wir. Die kennt ihr bestimmt auch auswendig. Psalm 23, eines der bekanntesten Worte, eines der bekanntesten Bibelworte, für den Hirten auf jeden Fall, aber auch an sich. Psalm 23 passt immer, passt in alle Lebenslagen, ob bei Hochzeit oder Beerdigung, in Freude und Leid, auch in Krisenzeiten, auch jetzt Corona-Zeit. Diese Worte aus Psalm 23 haben schon unzählige Tränen getrocknet, haben schon unzähligen Menschen Ausdruck gegeben, Worte gegeben, um das zu formulieren, was sie empfinden, und Kraft gegeben. Hey, viele kennen das und viele haben das auswendig gelernt und das ist ein großer Schatz. Nach Psalm 91 wollen wir uns heute mit dem Psalm 23 beschäftigen, am besten auffrischen und auswendig lernen. Dann haben wir schon mal zwei Psalmen. Viele Christen und viele Juden kennen alle Psalmen auswendig. Das wäre doch mal ein Anfang. Auch für die Kinder. Lernt ruhig den Psalm 23 auswendig. Das ist doch ein Lebensschatz. Wenn es einmal einprogrammiert ist auf der Festplatte, dann ist das was, was ich immer wieder abrufen kann. Und in Notzeiten, ich habe das schon mal erzählt, wenn ich beim Zahnarzt bin, bete ich eigentlich immer Psalm 23, weil da brauche ich was, woran ich mich festhalten kann. Bei vielen ist der gute Hirte, der Psalm 23, auf einem Bild im Schlafzimmer. Das war früher so üblich. Wenn vielleicht die Älteren mit den Jüngeren jetzt zusammenschauen, erzählt euch das dann mal. Und wer so ein Bild hat, kann das mir gerne mal fotografieren und mitschicken. Können wir vielleicht nächste Woche zeigen. Also viele haben so ein Bild im Schlafzimmer zur Hochzeit sich gewünscht und geschenkt und ist bis heute vielen auch Kraft. Auf jeden Fall Psalm 23, viele, ich würde sagen fast alle Christen wissen das. Gott ist mein Hirte, Gott ist bei mir. Im Prinzip ist das klar. Im Prinzip ist das alles klar, aber genau da liegt der Hase im Pfeffer. Im Prinzip, das ist der große Geldschein, der sich oft so schlecht wechseln lässt in das Kleingeld täglicher Erfahrungen. Was bringen wir 500 Euro beim Bäcker? Ja? Da denkt er, ach du Schreck, was willst du damit? Da brauche ich Kleingeld, da brauche ich was Praktisches, was Konkretes, da brauche ich 1 Euro, 2 Euro, vielleicht noch einen Fünfer. So ist es auch mit Gott. Es ist gut, wenn ich weiß, dass Gott der gute Hirte ist. Aber das ist so ein großer Geldschein, so eine große Theorie. Das nützt mir im Alltag manchmal nicht so viel. Die Sehnsucht nach Erfahrung, nach alltäglichen praktischen Erfahrungen, die ist groß. Aber im Alltag wird es oft so wenig erfahren. Das ist so ein bisschen wie so ein Blindgänger zu Silvester. Ich habe leider kein Blindgängerbild gefunden, sondern nur so große Blindgängerbombe. Das wollte ich nicht zeigen. Ja? Aber es ist wie so ein Blindgänger zu Silvester. Da soll eine große Kraft drin stecken, Dynamit. Ja? Es steckt eine große Kraft im Auferstandenen, im Vertrauen auf Jesus. Aber im Alltag, in der Realität, ist es doch oft so, dass es nur so ein bisschen zischt. Da passiert oft gar nicht so viel. Da passiert nichts. Psalm 23. Ich habe das Wort aus Kolosser 3 gelesen diese Tage. Da heißt es ja, wenn ihr nun durch Christus neues Leben geschenkt bekommen habt, orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Richtet eure Gedanken nach oben, nicht auf die irdischen Dinge. Das ist so ein bisschen die Zielrichtung. Ostern, neues Leben, orientiert euch auch daran. Das ist mein Anliegen heute. Wir hatten letzte Woche die Glaubenstypen. Ich wäre auch gespannt, was habt ihr für Erfahrungen die Woche gemacht. Also wer da was hat, schreibt es gern mir per Mail oder auch im Chat. Glaubenstypen, wie war es denn bei euch? Mein Anliegen ist, egal welcher Glaubenstyp du bist, die Beziehung mit dem Auferstandenen kann durch Psalm 23 gestärkt werden. Das gilt für alle Typen. Davon bin ich überzeugt. Mein Anliegen heute ist, mach den Psalm 23 zu deinem täglichen Begleiter. Ein täglicher Begleiter, das ist so viel wert. Dieses alte Gebet kann uns im täglichen Gebrauch unterstützen, neu und tiefer in eine Beziehung zu wachsen, zu dem größten, besten, allmächtigsten Wesen des ganzen Universums. zu Gott selber. Mitten in all unserem Beschäftigtsein, und ich habe das Gefühl, auch in dieser Corona-Zeit sind wir ziemlich beschäftigt. Wir haben viel zu tun. Bei manchen ist das so, die haben zu Hause viel zu tun mit Kindern und auf Arbeit. Und manche hätten eigentlich viel Zeit und haben trotzdem viel zu tun. Der Tag füllt sich und die Zeit vergeht und Garten und Bauen und hast du nicht gesehen. Es ist nie automatisch so, dass wir Zeit haben, freie Zeit. Deswegen sage ich, mit allem beschäftigt sein und in allem wühlen, so wie die Ameisen hin und her, Psalm 23 kann mir helfen, in Jesus zu ruhen und von ihm Weisheit und Anerkennung, Geduld und auch Hoffnung zu bekommen. Psalm 23 kann dir helfen, im normalen Alltag, auch im Stress, in der Hektik, kleine Fenster zu Gott zu öffnen und die Anzahl der Momente zu vergrößern, wo ich mir der Gegenwart des liebenden Hirten bewusst bin und daraus dann mein Leben führen. Es kann eine tägliche Übung sein, die mich Stück für Stück verändert. Das ist die Aufgabe, die Herausforderung, die Challenge. Bete jeden Tag diese Woche Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, so geht's los. Und ich habe eigentlich gedacht, wir machen heute den ganzen Psalm, aber ich bin bei dem ersten halben Vers stehen geblieben. Sonst kommen wir bis zum Mittag ja nicht durch. Ich will aber mal eintauchen in diesen Psalm, in den Anfang. Vielleicht machen wir nächste Woche dann weiter dort. Gucken wir mal. Der Herr ist mein Hirte, so geht's los. Wisst ihr, was mir da eingefallen ist? Der Herr ist mein Hirte. Da ist mir eingefallen mein Geschirrspüler. Unser Geschirrspüler in Stangrün. Der war vor 3-4 Wochen kaputt. Immer wieder Fehlermeldung E24. Ich sagte, das ist ärgerlich. Dann geht das Ding 3 Stunden und am Ende E24 nicht sauber, dreckig. Immer wieder E24. Ich habe dann nachgelesen, was heißt das? Verstopft. Na prima, verstopft. Okay, dann habe ich ein bisschen gewackelt am Schlauch und so weiter. Wieder angemacht, den Spüler rausgeschoben, den Schlauch, nicht, dass er geknickt ist und so weiter. Manchmal ging es wieder, habe ich mich gefreut, habe ich den Spüler draußen stehen lassen, da habe ich wieder reingeschoben. Das hat sich über Wochen gezogen. E24 hat unseren Alltag geprägt. Und irgendwann ging gar nichts mehr. Und was macht man in der größten Not, wenn gar nichts mehr geht? Genau, YouTube. YouTube habe ich mir angeschaut, Geschirrspüler E24, was mache ich da? Und da habe ich was gefunden, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die sogar für handwerklich völlig unmusikalische Leute wie für mich ist. Also im Vergleich zu all den anderen, die hier auf den Dörfern ihr Haus alleine bauen und so weiter. Da bin ich handwerklich absolute Niete, aber das habe sogar ich hinbekommen. Es ging. Ich habe manches auseinandergebaut, das Sieb abgenommen, beim Pumpensumpf dann den Plastiksteg abgemacht, die Abdeckung war weg und dann habe ich die Ablaufpumpe so ein bisschen sehen können und da war so ein kleines Flügelrad. Und das konnte ich säubern, ein bisschen mit der Hand. Und dann aber gab es noch einen Trick, dass man den Magnetsensor der Tür überlistet, dass man einfach einen Magnet dranhält und dann habe ich den Spüler sogar starten können, obwohl er offen war. Und dann hat es alles rausgeschleudert und gesäubert. Und Tatsache, seitdem läuft der Geschirrspüler wunderbar. Das Entscheidende dabei war überhaupt nicht mein Geschick, das kriegt jeder hin. Idiotensicher. Das Entscheidende war beim Geschirrspüler E24-Problem, ich habe genau die Schritte befolgt aus dem Video. Schritt für Schritt, ganz langsam. Ich habe dem Techniker, der das davor gemacht hat, einfach vertraut. Ich habe alles gemacht, was der gemacht hat. Und so geht's. Und ich habe das so gedacht, ist mir so eingefallen, dem habe ich total gefolgt. Da habe ich genau gemacht, was der so gesagt hat. Und es hat geklappt. Aber wie ist das bei anderen Dingen? Wie ist das bei mir am Leben? Wie ist das bei dir am Leben? Wie ist das bei uns? Wem folge ich denn da? Was gibt es denn da für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Wer gibt mir da Anweisung? Ich bin davon überzeugt, wir alle folgen jemanden. Wir tun das jeden Tag unseres Lebens. Jemand hat uns geprägt, jemand hat uns beeindruckt, gelehrt, hat etwas vorgelebt oder einfach etwas getan, woran wir uns gewöhnt haben. Manche folgen ihren Gefühlen, manchen ihrem Verstand, manchen ganz unterschiedlich. Aber jeder folgt etwas oder jemandem. Erziehung zum Beispiel, natürlich. Man kann die Kinder erziehen, wie man will. Am Ende machen sie es trotzdem wie die Eltern. Das ist Erziehung, das Entscheidende. Erziehung ist Beispiel und Liebe. Lebe das vor und die Kinder werden es dir nachmachen. Ja? Wenn ich beim Zähneputzen das Bein auf die Bank stelle, da steht mein Jesper dort und macht das Bein auch hoch. Also, das ist nur ein kleines Beispiel, was mir gerade einfällt. Ja? Erziehung, das, was du machst, machen deine Kinder. Und so ist es aber auch bei uns Großen. Wir machen das, was wir bei anderen gesehen haben. Wir folgen immer jemanden. Und auch wir Christen, wir folgen auch anderen Christen und machen das, was die machen. Und als Christen wollen wir eigentlich Jesus folgen. Und ich frage mich, ist das eigentlich so? Folgen wir als Christen eigentlich Jesus? Bin ich immer bereit, so zu vergeben, wie Jesus gesagt hat? Bin ich immer bereit, zu teilen, so wie Jesus gesagt hat? Bin ich immer bereit, zu segnen, der mir die Vorfahrt nimmt, wo ich mich wütend ärgere im Auto? Bin ich immer geduldig? Bin ich immer zuversichtlich? Also ich bin es im Auto nicht immer. Ja, wir wollen Jesus folgen. Das ist wieder so ein großer Geldschein, so ein großes Prinzip. Aber oft folgen wir doch eigentlich dem, was so der gewohnte Trott ist. Oder wir folgen unseren eigenen Bedürfnissen, oft egoistischen Instinkten. Wir folgen dem Geld, wir folgen noch viel mehr der Sicherheit, manchmal der Angst, immer mehr auch der Bequemlichkeit und manchmal folgen wir einfach nur der Fernsehzeitung. Oder dem Video, was YouTube uns wieder vorschlägt. Auch als ernsthafte Christen frage ich uns, folge ich noch Jesus, diesem revolutionären, leidenschaftlichen Menschenfreund, Retter, auferstandenem Erlöser, folge ich noch dem oder folge ich nur noch dem Prinzip, dem System, diesen Werten, den Regeln? Folge ich nur noch meinem Bild von Jesus oder folge ich noch tatsächlich ihm? Oder doch nur noch dem Bild, was gut zu mir passt und was ich mir so ein bisschen zurechtgepuzzelt habe? Liebe Internetgemeinde, vor etwa 3000 Jahren, da hat ein ehemaliger Schafhirte, der war mittlerweile König geworden, der hat eines der schönsten Gebete formuliert aller Zeiten. Was für eine Gnade. Und dieses Gebet beginnt mit den Worten, der Herr ist mein Hirte. Das klingt so schön und vertraut, ja? In der Volksbibel heißt es zum Beispiel, Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber. Aber es ist mehr. Es ist viel mehr, es ist eine radikale Aussage über mein Leben. Das muss man uns nochmal auf der Zunge zergehen lassen, nochmal ein ganz Kleingeld wechseln. Hey, es gibt im Leben tatsächlich einen Hirten. Es gibt einen, dem wir folgen können. Es gibt einen, der sich auskennt. Es gibt einen, der weiß, wie das Leben läuft, auch in unsichersten Zeiten. Es gibt einen, dem ich vertrauen kann. Ich habe die Wahrnehmung, dass zurzeit die Menschen in der Krise sich ganz stark nach starken Führern irgendwie sehnen. Nach Politikern, die stark vorangehen, ja. Söder und Laschet und auch Kretschmer und so. Also starke Leute, die vorangehen, auch unsere Kanzlerin. Alle steigen in der Beliebtheit wieder extrem an, weil die gehen voran. In der Krise wollen wir irgendwie jemanden, der irgendwas weiß. Sehr gefragt. Auch bei mir ist es gefragt. Ich frage nach einem, der in meinem Leben vorangeht. Und das ist die biblische Botschaft. Es gibt einen. Nicht irgendeinen Herrn, sondern dieser Hirte. Es ist kein anderer als der Herr, als Gott, als Jahwe, der biblische lebendige Herr. Er ist mein Leiter und Begleiter. Interessant ist, im Jüdischen, in der Tradition, im Kontext, in dem das damals entstanden ist, da galt der König als Hirte seines Volkes. Deswegen finden wir auch dieses Hirtenbild im Alten Testament sehr oft, 28 Mal insgesamt, ziemlich oft aber im Alten Testament. Psalm 95, Psalm 100, auch immer wieder in den Psalmen, nicht nur Psalm 23. Der Hirte, da wurde der König beschrieben. König als Hirte des Volkes. Was heißt das? Das ist nicht nur so ein romantischer kleiner Schafhirte, sondern der Hirte des Volkes, es ist der König. Warum? Weil er hat Macht und Liebe. Das sind die beiden entscheidenden Eigenschaften. Er kann und er will. Er hat Macht und er hat Liebe. Eine machtvolle Liebe, das macht einen entscheidenden Vorangeher aus. Der große Prediger Spurgeon hat zu diesem Psalm 23 gesagt, dass es eine Perle ist. Und er hat zum Beispiel geschrieben, wie viel Herablassung, so schreibt Spurgeon, wie viel Herablassung liegt darin, dass sich der erhabene Gott zum Hirten seines Volkes macht. Tiefe Dankbarkeit sollte uns erfüllen, dass der große Gott auf diese Weise seine Liebe und Fürsorge für sein Volk offenbart. Großer, mächtiger Gott zeigt uns seine Liebe. Das ist das entscheidende Bild beim Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Dieser schöne Satz hat auch eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, wenn er der Hirte ist, dann bin ich das Schaf. Und du auch. Und für einen König wie David damals ist es ja ein seltener Vergleich. Ich kenne keinen König, keinen Kanzler, keinen Präsidenten, der sagt, hey, ich bin das Schaf. Habe ich noch nicht gehört. Denn Schafe sind nicht die großen Helden. Nicht König der Löwen oder prächtiges Pferd oder ein Delfin oder ein Elefant oder ein Wal oder was weiß ich. Ein Schaf. Ein Schaf. Nichts gegen Schafe in Stangrün. Wir lieben die Schafe, aber Schafe sind durchschnittlich. David sagt, hey, ich bin zwar Hirte des Volkes, aber der entscheidende Hirte ist Gott. Ich bin sein Schaf. Das würde ich von mir auch selber sagen. Viele sagen, der Pfarrer ist der Hirte. Ich bin vielmehr Schaf. Er ist der Hirte. Ich bin vielleicht Schafschaf oder Hilfsschaf, was weiß ich. David selber war Hirte. Er weiß, wovon er redet, wenn er dieses Bild gebraucht. Und wenn er Gott diese Eigenschaften gibt, ja, dann müssen wir uns das genau anschauen. Ein Hirte, der kennt seine Schafe, der trägt seine Schafe, er weiß genau, was seine Schafe brauchen. Ja, so ist es mit Gott auch. Ein Hirte achtet auf sie, er sorgt um sie, er gibt ihnen Schutz, er behütet sie in großer Treue. Er ist da, er zerstreut sie nicht, sondern sammelt sie. Und wenn eins davonläuft, wir kennen die Geschichte, dann kommt es wieder zusammen. Er leitet sie und kümmert sich um Nahrung, er weidet sie. David beschreibt hier eine Wahrheit über das Leben. Auch eine einladende Wahrheit immer wieder an dich und an mich. Es gibt einen Hirten. Es gibt einen, der hat mehr Ahnung als ich. Nicht nur beim Geschirrspüler, nicht nur bei Corona. Es gibt einen, der ist in der Lage, voranzugehen. Die Frage ist, bin ich bereit, sein Schaf zu sein? Bin ich bereit, ihm zu folgen? Bin ich bereit, meine Rolle als Schaf zu akzeptieren? Anzuerkennen, hey, ich bin durchschnittlich. Ich komme alleine oft nicht klar. Ich brauche einen, der mich leitet und begleitet. Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner weiß, was in 2 Wochen ist. Kann ich Gott vertrauen? Dieses Bild vom Hirten, das will ich dich mal fragen, wie geht's dir damit? Das ist ja ein vertrautes Bild. Wie ist es dir in deinem Leben ergangen mit dem Hirten? Und wie wichtig ist dir dieses Bild heute? Hast du Gott in der Vergangenheit als Hirten erlebt? Hast du irgendwann dich abgewendet von ihm? Oder innerlich emigriert, du bist noch dabei, aber schaust eigentlich gar nicht mehr auf ihn. Gibst du dem Hirten eine neue Chance heute? Und natürlich können wir auch so leben, als gäbe es keinen Hirten. Die Entscheidung bleibt jedem frei. Sogar als Christen, christlich, wir können ohne Hirten leben, na klar. Wir können selber entscheiden, wohin wir laufen. Aus biblischer Sicht ist das allerdings nicht so klug. Denn auch wenn ich mich entscheide, ohne Hirten zu leben, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass es einen Hirten gibt, der Interesse an mir hat. Woran entscheidet sich eigentlich, ob ich jemanden hinterherlaufe? Woran entscheidet sich eigentlich, ob ich jemanden folge oder nicht? Woran entscheidet sich eigentlich, ob ich jemanden als Hirte, als Chef akzeptiere oder nicht? Ich glaube, es entscheidet sich daran, ob jemand vertrauenswürdig ist. Ich bin davon überzeugt, die meisten Menschen würden jemandem folgen, in bestimmten Dingen folgen, wenn sie wissen, der ist vertrauenswürdig. Ja? Das Kind an der Hand, das weiß, hey, meine Mama, mein Papa, ich weiß nichts Besseres. Da muss ich nicht hinschauen, wo es lang geht. Die machen es. Die haben alles im Griff. Wenn der andere es gut mit mir meint, bin ich dabei. Bei YouTube, ich habe mir das angeschaut mit dem Geschirrspüler. Der Typ da, der sah kompetent aus. Ich kenne den überhaupt nicht. Aber es hatte den Anschein, der weiß, wovon er spricht. Der hatte das im Griff. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich die ersten Schritte so befolgt habe, das passt so. Genauso wie er das sagt, so ist das. Und je mehr ich Erfahrung gemacht habe, umso mehr habe ich ihm vertraut. Also was hätte ich nicht alles gemacht, was er mir noch erzählt hätte. Ich dachte, ich weiß, wovon der spricht. Ich mache jetzt einfach alles, was er sagt. Beim Geschirrspüler natürlich nur. Aber im Leben und im Sterben ist es genau so. wenn wir einem folgen sollen, ist es entscheidend, ist der andere vertrauenswürdig oder nicht. Habe ich mit dem anderen eine Erfahrung gemacht, in der mein Vertrauen gewachsen ist oder nicht? Ist der andere ein guter oder ein schlechter Hirte? Ein schlechter Hirte, der kümmert sich nicht um die Tiere, sondern nur um sich selber, um seinen eigenen Profit. Er hat kein langfristiges Interesse. Er will die Tiere ausbeuten. Johannes 10 haben wir die Geschichte gehört. Bei Problemen, bei Gefahren, da setzt er sich nicht für die Tiere ein, sondern rennt weg. Der gute Hirte dagegen, der sorgt sich langfristig um das Wohl. Dieses Bild mit der Lebenslinie, das fand ich ganz stark. Der gute Hirte, der kennt seine Schafe. Er kümmert sich, er schützt sie gerade bei Angriffen. Der riskiert sein eigenes Leben. Das ist viel mehr als unser romantisches Bild so vom guten Hirten. Das Durchschnittsalter eines damaligen Hirten zu biblischen Zeiten, wisst ihr, wie hoch das war? 30 Jahre. Das Durchschnittsalter eines damaligen Hirten. Die meisten sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Es war einer der gefährlichsten Berufe, die es gab. Draußen, Wildnis, Tiere, Dornen, Schluchten. Das war kein Zuckerschlecken. Der hat sich eingesetzt. Dieser Hirte, der setzt sich ein, der gibt Halt, der hält mich fest. Wir können uns gehalten wissen. Unser deutsches Wort Halt kommt übrigens auch genau von dem, vom Hüten, vom Viehhalten, vom Viehhüten. Daher kommt unser deutsches Wort Halt. Ein Hirte hält sich seine Schafe, er hält sie in Liebe. Er ist der Halter und sie halten sich an ihm. Er hält die Schafe, er hält die ganze Herde zusammen. Der letzte und wichtigste Halt für die Schafe ist der Hirte. Das klingt sehr gut, oder? Die Frage ist, woher weiß ich, dass das stimmt? Woher weiß ich, dass Gott mein guter Hirte ist? Woher weiß ich, dass er vertrauenswürdig ist? Woher weiß ich, dass Gott bei mir ist? Die Antwort auf diese wichtigen Fragen, die Antwort ist eine Person. Die Antwort auf diese Frage ist Jesus selber. Jesus hat dieses alte Hirtenbild aufgegriffen und er hat in Johannes 10 zum Beispiel gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Und ich bin bereit, für meine Schafe zu sterben. Der gute Hirte gibt sich hin. Die Hingabe. Ja, Jesus war bereit zu sterben am Kreuz. Das ist ja eigentlich sein Zeichen für seine Vertrauenswürdigkeit, für seinen Liebesbeweis. Er hat deutlich gemacht, es geht mir um dich, ich laufe nicht weg. Er hat den Weg gezeigt zum Leben. Und er will uns, er will dir und mir zu einem Leben helfen, das dem entspricht, wer wir eigentlich im echten Kern sind. Jesus will uns nicht durch den Alltag jagen, er will uns einen guten Rhythmus geben. Er bietet uns Nähe, Gemeinschaft und Vergebung. Diesem Hirten kann ich mich und will ich mich getrost anvertrauen. An der Hand dieses Hirten, dem zu folgen, ja dann ist nicht alles einfach. Dann ist es immer noch manchmal und immer wieder gefährlich. Und dann weiß ich nicht, was in 3 Wochen ist, aber dann kann ich trotzdem mit Frieden durchs Leben gehen. Denn wir brauchen nicht irgendeinen Halt, sondern eine große Liebe und Fürsorge, die uns festhält, eine große Kraft, die uns birgt und Rückhalt gibt. Wir brauchen einen, der uns in Gefahren und Bedrohung des Lebens festhält. Der Herr ist mein Hirte. Ist da jemand, der dich festhält? Ist Gott dein guter Hirte? Ist Jesus bei dir? Ich bete und wünsche allen, dass wir das erfahren können, ganz neu diese Woche, dass Psalm 23 eine trostvolle Zusage, eine Kraftquelle bleibt, durch alle Zeiten hindurch. Es gibt kein Wenn und Aber, nicht ich hoffe, dass Gott mein Hirte ist, sondern der Herr ist mein Hirte. Das lieblichste Wort in dem ganzen Satz ist mein. David sagt nicht, der Herr ist der Hirte der ganzen Welt. Er leitet die Massen als seine Herde. Nicht der Herr ist der Hirte, sondern ganz entscheidend, der Herr ist mein Hirte. Und deiner und deiner und deiner, ganz unterschiedlich. Aber der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist eine Person, eine konkrete Person. Jesus möchte in der Beziehung zu dir, mit mir wachsen. Wenn Gott ein Hirte ist, dann ist er eine Person. Und wenn er dein Hirte ist, dann ist er eine Person, die eine Beziehung zu dir haben möchte. Im Hebräischen ist dieser erste halbe Satz vom Psalm 23 Nur zwei Worte. Yahweh Roi. Mehr steht da nicht. Nicht fünf Worte wie bei uns, sondern nur zwei. Yahweh Roi. Das heißt Yahweh, mein Hüter. Es gibt da kein Verb, kein Zeitwort. Das heißt, man müsste eigentlich wirklich übersetzen, der Herr war mein Hirte, der Herr ist mein Hirte, der Herr wird mein Hirte sein. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles steckt hier drin. Yahweh Roi, Yahweh mein Hüter. Ich will das verdeutlichen an einer Geschichte, so wie Jesus die Geschichten geliebt hat, so auch ich. Und ich glaube, dass es sehr eindrücklich ist. Ich will eine Geschichte erzählen, die ist für alle, auch für Große. Sie erzählt aber von einem Kind, von Peter, der ist 9 Jahre alt. Peter war 9 und er hatte beide Eltern verloren. Er landete ziemlich ausgelungert und ausgehungert bei Wirtsleuten in den Schweizer Bergen, in einem kleinen Dorf. Das Rechnen, Lesen und Schreiben, all das war nicht so seins. Nicht so seine Stärke, so ließ man ihn auf die Hochalm. Er musste die Schafe und Ziegen hüten. Plötzlich im Spätherbst, wir können uns das kaum noch vorstellen, brach plötzlich ein harter Winter herein. Es fing so stark an zu schneien und bald lag überall meterhoch Schnee. Das kleine Dorf wurde von der Außenwelt abgeschnitten. Und die Erwachsenen, die hatten kein Interesse, hoch zu den Tieren zu gehen. Aber Peter, der zog sich seine zerzauste Jacke an, machte sich allein auf den Weg, Hut auf dem Kopf. Und nach ein paar Stunden, da kamen alle Tiere ins Dorf. Aber Peter fehlte. Peter fehlte und die erschrockenen Dorfleute machten sich auf den Weg, auf die Suche. Auch der Pfarrer schloss sich der Suchmannschaft an. Erschöpft suchten sie die ganze Nacht hindurch und früh, beim Morgengrauen, fanden sie ihn. Umgeben von einer verschütteten Lawine lag Peter erfroren in einer kleinen Schneehöhle. Er hatte sich den Mantel über den Kopf gezogen, sah so aus, als wäre er friedlich eingeschlafen. Aber was war denn das? Seltsam. Der Pfarrer hat es als erster entdeckt. Mit seiner linken Hand hielt Peter den Ringfinger seiner rechten Hand ganz fest. Warum hält denn der Junge den Ringfinger so fest umklammert? Fragten die Leute. Und da fiel es auf einmal dem Pfarrer wie Schuppen von den Augen. Und mit bewegter Stimme sagte der Pfarrer, ich habe ihm beigebracht, den Psalm 23 mit 5 Fingern zu beten. Ich habe ihm beigebracht, Peter, schau dir doch mal die Finger deiner Hand an. Mit ihnen kannst du dir für dein ganzes Leben diesen wichtigen Satz aus der Bibel merken, der Herr ist mein Hirte. Für jedes Wort nimmst du dir einen Finger und fängst mit dem Daumen an. Der Herr ist mein Hirte. Und ich habe dem Peter gesagt, der Ringfinger ist ganz wichtig. Halt ihn ganz lange fest, denn Jesus will auch dein Hirte sein. Und das hat der Peter wohl immer wieder gebetet. Der Herr ist mein Hirte. Und an dem Wort mein, da hat er sich besonders festgehalten. Da wurden die Männer ganz still, trugen den kleinen, leblosen Körper zurück ins Dorf und in die Trauer mischte sich auch der Trost. Denn der einfache und kleine Peter war bei seinem Hirten angekommen. Und die Männer und auch ich habe das nie mehr vergessen. Der Ringfinger steht nicht nur für den Ring, sondern auch für das Mein. Jesus, der Herr, er ist mein Hirte. Vielleicht können wir uns diese Übung angewöhnen. Und es gilt sich jeden Tag dafür zu entscheiden. Es gilt, jeden Tag diesem Herrn zu folgen. Dass ich mir täglich bewusst mache, hey, es geht mehr als um Corona, es geht mehr als um den Garten hübsch machen, es geht mehr als nur sicher durchzukommen, es geht um mehr als etwas Leckeres zu genießen, es geht um mehr als das Sammeln von Gegenständen. Wenn ich nicht dem Hirten folge, dann lauern andere tägliche Führer immer wieder mit Impulsen, Impulsgeber, die täglich mein Leben bevölkern und immer wieder mich in ihre Richtung ziehen wollen. Darum vielleicht diese Einladung, diese konkrete Aufgabe diese Woche, gleich früh, wenn der Wecker klingelt oder ohne Wecker, gleich früh, wenn du aus dem Bett aufstehst, Kläre das doch, stell das doch klar für dich und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Wem verdanke ich den heutigen Tag? Wem will ich heute folgen und wem nicht? Beginne doch den Tag bewusst mit der Entscheidung, mit dem Bekenntnis, mit dem Gebet: Der Herr ist mein Hirte. Ich folge heute dir, Gott. Sei du mein guter Hirte. Ich bin davon überzeugt, er freut sich darüber. Jeden Morgen wartet Gott schon darauf, mit dir durch den Tag zu gehen. Also morgen früh möchte der gute Hirte mit dir in den Tag starten, dich leiten und begleiten. Halte nach ihm Ausschau, erzähle ihm alles, worauf du dich freust, was heute so auf dich zukommt und welche Last dich aber auch bedrückt. Mach dir eine Erinnerungshilfe vielleicht ans Bett. Ich habe überlegt, ich habe so ein kleines Schaf, das stelle ich mir heute auf meinen Nachttisch. Und morgen früh, das stand noch nie dort, werde ich denken, warum steht das Ding da? Und dann werde ich denken, aha, da war doch was. Der Herr ist mein Hirte. Ich bin auf Bilder gespannt, was ihr euch auf den Nachttisch als Erinnerungshilfe macht, wie ihr euch an dem Psalm 23, an den Herrn als Hirten erinnert. Aber ich lade euch ein, ob mit oder ohne Bild, ob mit oder ohne Erinnerung, wende dich ganz neu und folge dem guten Hirten. Er ist vertrauenswürdig. Amen.